Ja, ihr Lieben, lasst uns miteinander den Epheserbrief aufschlagen. Mir ist es heute wichtig geworden, über ein Thema zu sprechen, das, denke ich, uns alle in unserem Glaubensleben betrifft, nämlich unsere Stellung als gläubige Christen, als Kinder Gottes, zu den Einflüssen des Welt- und Zeitgeistes, dem wir doch auch immer wieder ausgesetzt sind. Und wir wollen dazu etwas lesen aus dem Epheserbrief, aus dem zweiten Kapitel ab Vers 1. Da wird gesprochen über die Situation der sündigen, von Gott unabhängigen Menschen, die in ihren Sünden leben. Da heißt es: auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also wir lesen hier, dass die ungläubigen Menschen, die Welt, die Menschen ohne Gott, dass sie gelenkt und geleitet werden von einem Geist, von einem finsteren, trügerischen Geisteseinfluss, der letztlich vom Satan, von dem Fürsten dieser Welt ausgeht. Nun, das ist wichtig, dass wir das bewusst uns machen. Die sündigen Menschen selber denken, sie sind unabhängig, sie sind frei, sie brauchen Gott nicht gehorchen, sie gehorchen auch sonst niemand, sie sind sozusagen unabhängige, freie Einzelmenschen. Das ist ja auch die heutige Ideologie. Jeder ist ein Einzelner, jeder ist unabhängig, jeder ist nur sich selbst verantwortlich. Und hier zeigt uns die Bibel den Hintergrund dieser äußerlichen Fassade. Nämlich in Wirklichkeit ist jeder sündige Mensch, der kein Kind Gottes ist, gesteuert von bösen Geistern. Er wird gelenkt und geleitet in seinem Denken und auch in seinem Handeln, letztlich auch durch den Feind, durch den Widersacher, der durch verschiedene Geisteseinflüsse die Söhne des Ungehorsams, das heißt die Menschen, die ohne Gott leben, beeinflusst, leitet, prägt, steuert. Und das ist etwas, damit müssen wir als gläubige Christen rechnen. Denn dieser Geisteseinfluss wirkt nicht nur auf den Söhnen des Ungehorsams, sondern indirekt und durch verschiedene Kanäle wirkt der Geist dieser Welt, der Zeitgeist, auch an den gläubigen Kindern Gottes. Da werden wir nachher noch drauf kommen. Aber hier wird eben diese unsichtbare Wirklichkeit dargestellt. Der Mensch meint, er handelt autonom, ist sich selbst ein Gesetz, und in Wirklichkeit ist er eine Marionette des Teufels, eine Marionette finsterer Geisteseinflüsse. Da heißt es ja dann: unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Ja, wir alle hatten auch einmal diese Zeit, wo wir nicht wiedergeboren waren, wo wir getrennt von Gott waren. Und da galt es auch für die Kinder Gottes, dass sie einstmals eben unter diesem Einfluss der Finsternis waren. Deswegen ist der Satan der Fürst dieser Welt. Er regiert über die Ungläubigen. Das tut er übrigens unter der Zulassung Gottes, denn der eigentliche Allherrscher und die oberste Autorität ist ganz klar Gott. Ja, das wollen wir auch immer festhalten. Es gibt manche Christen, die meinen, der Teufel hätte durch List die Macht von Gott weggestohlen und Gott hätte keine Macht mehr. Das ist aber natürlich völlig unsinnig. Wenn wir die Bibel studieren, dann finden wir, dass Gott immer im Regiment sitzt und dass letztlich auch der Feind und diese Mächte des Bösen nur so weit wirken dürfen, wie es Gott zulässt und wie es in Gottes Regierungswegen zurzeit wohlgefällig ist. Ganz verkürzt kann man sagen: Gott hat die sündigen Menschen unter die Macht des Teufels gestellt, damit sie an diesem bösen Herrn sehen sollen, was sie davon haben, wenn sie den Teufel gewählt haben statt Gott als ihren Gott. Deswegen ist ja der Satan auch genannt der Gott dieser Welt, weil der sündige Mensch mit dem Sündenfall sich für die Schlange entschieden hat und gegen seinen Schöpfer. Und jetzt muss er die Früchte essen. Und dann klagen die Leute Gott an und sagen: wie kann ein gütiger Gott es zulassen, dass so viel Elend und Leid auf der Welt ist? Ja? Aber sie haben sich einen bösen Herrn erwählt. Und der darf ihnen unter der Zulassung Gottes viel Böses tun. Nun ja, aber uns interessieren diese Geisteseinflüsse. Und da lesen wir auch nochmal in Epheser 6 etwas. Und da geht es jetzt auch um die Gemeinde. Wir kennen diese Verse, die von der Waffenrüstung Gottes sprechen und von dem Kampf, dem geistlichen Kampf, der uns verordnet ist. Ab Vers 11, oder lesen wir schon ab Vers 10, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Ja, also darum geht es ein Stück, dass der Feind mit diesen Geistesmächten, die da herrschen in der Luft, dass dieser Feind auch die Gemeinde Gottes angreift, bedroht, bedrückt, zum Beispiel durch ein Klima der Verfolgung, wie wir es heute auch zunehmend haben, dass also bibeltreue Christen als gefährliche Fundamentalisten bedroht werden, dass man sich überlegt, dass eben gewisse Inhalte und so weiter, bestimmte Aussagen auch der Bibel gar nicht mehr erlaubt sind in unserem Land, solche Dinge, das ist auf der einen Seite Bedrückung und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Irreführung, dass diese Geistesmächte bestimmte falsche Haltungen auch den Gläubigen nahebringen wollen, die eigentlich eben von dem Fürsten dieser Welt stammen und die dem Glauben abträglich sind. Wir werden nachher noch drauf kommen, diese Zeitgeist- und Weltgeist-Einflüsse auf die Gemeinde sind etwas ganz Reales. Und wir müssen uns mit ihnen beschäftigen und auseinandersetzen, damit wir ihnen nicht unbewusst ein Stück erliegen. Ja, mir ist wichtig, dass ich auch gerade über einen Geisteseinfluss in besonderer Weise heute spreche, der uns alle stärker geprägt hat, als man denkt, und den eigentlich nur die Älteren unter uns überhaupt noch richtig erfassen können, weil nur die Älteren unter uns wissen, wie das vorher war. Ich meine diese Kulturrevolution, die im christlichen Abendland im Westen in den 60er Jahren über uns gekommen ist. Und das ist ein massiver, dämonischer, antichristlicher Einfluss gewesen, eine Geistesströmung, die nachhaltig die Welt, die Gesellschaft in Deutschland im Westen geprägt hat, aber auch die gläubigen Christen nicht unbeeinflusst gelassen hat. Ich denke, ihr wisst so ein bisschen, was ich meine. Es war eine konzertierte Strömung verschiedener Unterströmungen, die da vor allen Dingen ab 66, 67 über uns gekommen ist. Und es hat etwas Endzeitliches. Also wenn wir das Bibelwort studieren, dann wissen wir, dass die Eroberung Jerusalems durch die Juden ein Einschnitt war. Der Herr Jesus hat gesagt, dass dort in dem Moment, wo Jerusalem von den Heiden nicht mehr zertreten wird, die Zeit seiner Wiederkunft ein Stück nahe gekommen ist. Ja? Und das war zumindest schon mal ein Schritt in die Richtung, als Jerusalem erobert wurde. Und es war für mich kein Zufall, dass gerade in diesem Ende der 60er Jahre massiv diese Geisteseinflüsse, die letztlich ein Stück in die endzeitliche Richtung gingen, über den Westen hereingebrochen sind. Ja, einer dieser Geisteseinflüsse, in dem war ich selber ganz massiv drin, das war der Marxismus, Sozialismus, Kommunismus, Aufruhr und Rebellion und Gesellschaftsveränderung als Programm, als religiöse Alternative. Der Marxismus ist ja im Grunde auch eine Ersatzreligion. Marx war Jude, und er hat eigentlich die Ideale des Kommunismus aus dem tausendjährigen Reich, aus der Bibel entnommen, aus dem Propheten Jesaja. Er hat gesagt, wir wollen eine ideale Welt haben, wo alle Menschen gleich sind, wo alle Menschen alle ihre Bedürfnisse erfüllen können, wo alle in vollkommener Freiheit und Selbstverwirklichung leben können. Und dann hat er gesagt, aber dieses wunderbare Reich des Friedens schaffen wir selbst. Das macht der Mensch. Der befreite Mensch kann seine Zukunft wunderbar schaffen und kann unbegrenzt immer besser werden. Ja? Wir kommen da noch drauf. Das ist die Ideologie des Humanismus. Der Mensch ist gut und wird immer besser. Antiautoritarismus, Anarchismus. Keine Macht für niemand, haben damals die Studenten auf den Straßen gerufen. Ja? Und es hieß natürlich, alles, was Autorität ist, muss runtergerissen werden. Bundespräsident, Kanzler, Regierung, Polizei, Gerichte, die Bullen, ja, das war alles Böse, das war alles das Feindbild dieser aufgehetzten, hauptsächlich jugendlichen Leute, die gemeint haben, jede Autorität ist böse. Wir wissen, gegen wen sich das gerichtet hat, ja? Nämlich gegen Gott. Aber das war die eine Strömung. Das andere war, dass da ganz massiv Selbstverwirklichung, humanistische Psychologie und Selbstbefreiung, Emanzipation herauskam. Emanzipation war eigentlich das lateinische Wort für Sklavenbefreiung. Und es wurde gesagt, der Mensch ist versklavt durch prüde Moralregeln. Deswegen brauchen wir die freie Liebe. Ja, jeder soll zu jederzeit, wie es ihm passt, seine Bedürfnisse da befriedigen können. Es gibt keine Regeln mehr, ist alles nur spießig, ist alles nur irgendwo, um den Menschen zu knechten. Und das wurde ja dann auch in verschiedenen Kommunen und anderen Experimenten ausgelebt. Und die Folge war im Grunde eine totale, ein Einbruch, dass eigentlich auch jede Art von biblischen Eheordnungen, Moralvorstellungen immer mehr untergraben und zerstört wurde. Ja? Also das Ende sehen wir heute, wo also ein Bundeskanzler vierfach geschieden sein konnte. Und naja, wir wollen mal nicht, jeder weiß, was ich meine. Die Unmoral ist inzwischen in den obersten Regierungsebenen angelangt und die biblischen Werte sind mit Füßen getreten. Aber das war in den 50er Jahren nicht so in Deutschland und in den 60er Jahren auch nicht so. Das kam erst in den 70er, 80er Jahren so richtig in der Gesellschaft durch und mit etwa 5 bis 10 Jahren Verspätung in der Gemeinde. Und es geht mir ja um die Gemeinde, aber ich muss das einmal sagen, wie das in der Welt war. Eine weitere Seite dieser Sache war praktisch, dass Drogen und esoterische Kulte einbrachen in den Westen. Die Buddhisten und Hinduisten, denen die Christen in den vorherigen Jahrzehnten Missionare geschickt haben, haben Missionare in den Westen geschickt und haben angefangen, Jugendliche aus dem christlichen Abendland für fernöstliche Religionen zu rekrutieren. Hinduismus, Buddhismus, Yoga, ja, also in fast jeder mittleren Stadt gibt es mindestens ein Yoga-Zentrum, ja, wo diese hinduistische Religionsform im Grunde vermittelt wird als Entspannungskurs. Das kam auch erst in dieser Zeit eigentlich so richtig raus. Drogen, Rock- und Popmusik, eine ganz massive Welle auch der dämonischen, okkulten Verseuchung kam durch die Rock- und Popmusik, die insgesamt eine Musik war, die aus der Finsternis kam, die ihre geistlichen Wurzeln in der Dämonenanbetung Afrikas und Asiens hatte und die in beispielloser Weise auch biblische Grundsätze und auch, sag mal, die damalige Kultur mitgeholfen hat zu untergraben. Feminismus, die Befreiung der Frau, war auch so eine Folge. Es kam alles in diesen 60er Jahren auf. Das war vorher nur das Gut irgendwelcher isolierter Zirkel in den Hauptstädten, ja, irgendwelcher Leute, die da so total ausgeflippt waren, vielleicht in den 20er, 30er Jahren. In Deutschland war es so, dass nach dem Krieg in gewisser Weise eine Rückbesinnung zu Gott und zu biblischen Werten stattgefunden hatte durch diesen Rausch des Nationalsozialismus. Und das wurde praktisch alles umgestoßen in den 60er, 70er Jahren. Durch diese massive Kulturrevolution, die ein Geisteseinfluss aus der Finsternis war, im Endeffekt, ja, der sich eben dann bei den Menschen ausgewirkt hat. Und ich denke, da gibt es 3 wichtige Strömungen aus diesem Geisteseinfluss, den sollten wir auch uns bewusst machen. Die sind auch von der Bibel her im Grund angekündigt und angesprochen. Und da ist es wichtig, dass wir ganz bewusst auch dem widerstehen, fest im Glauben. So haben wir es ja gelesen in Epheser 6. Die erste Geistesströmung, die ich da ansprechen will, das ist Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit und Auflehnung. Ich hatte früher als Kommunist ein kleines rotes Büchlein, das hieß Mao-Bibel, interessanterweise. Ne? Der Mao hat sich auch als eine Erlösergestalt, als eine Messiasgestalt angepriesen, genau wie Stalin und Lenin auch. Ja? Und das waren falsche Erlöser, im Grund Antichristen, in dem Sinn, wie das die Bibel auch sagt. Und dieser Mao hat mal einen Spruch gelassen, den habe ich damals öfters zitiert, meinen Lehrern mitten im Unterricht. Alle Wahrheiten des Marxismus-Leninismus lassen sich in dem einen Wort zusammenfassen: Rebellion ist gerechtfertigt. Das war ein Geist. Das war ein Geist, das war eine Macht. Das bewegte die Herzen von Zehntausenden, Hunderttausenden junger Menschen. Damals gab es Demonstrationen, da haben die jungen Leute die Fäuste geballt. Da ging so eine Geistesbewegung durch. Die Spätfolge sind die Grünen und die Spätfolgen sind inzwischen in die obersten Ebenen unserer Regierung angekommen. Aber das war damals dieser Einbruch der Gesetzlosigkeit. Früher war Gesetz und Ordnung eigentlich eine klare Sache. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, dass es eine Zeit gab, wo zum Beispiel ein Kuppelei-Paragraf existierte, dass praktisch ein Vermieter, der einem unverheiratet zusammenlebenden Pärchen eine Wohnung vermietet hat, strafbar war. Ja? Das ist noch nicht so lange her. Ja, wenn ihr mal nachguckt, wann diese ganzen Paragraphen gekippt wurden, das sind fast alle in den 70er Jahren gekippt worden, nach dieser Welle, als Folge dieser Welle. Ja? Gut, Gesetz und Ordnung war früher ein Wert. Pflichterfüllung, ja? Unterordnung. Das war für uns ein übles Schimpfwort. Ja? Unterordnung, da ist uns sofort der Kragen geplatzt, wenn wir das Wort nur gehört haben. Gehorsam, Schimpfwort. Ja? Nur nicht gehorchen. Auflehnung. Ich will, dass mein Wille geschehe. Mir hat niemand was zu sagen. Das ist der Geist der Gesetzlosigkeit. Und dieser Geist, der ist uns ja geweissagt für die Endzeit. Ja? Und da wollen wir mal aus dem Psalm 2 etwas lesen. Da wird genau diese Zeit im Höhepunkt, das wird noch kommen, dargestellt. Da heißt es, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, nämlich gegen Jesus Christus, den Messias. Lasst uns ihre Bande zerreißen, das ist Emanzipation, die Fesseln zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Ja? Also hier ist ganz deutlich, die Endzeit wird gezeichnet sein durch eine Auflehnung der Menschen gegen Gott, gegen Gottes Ordnungen, gegen Gottes Gebote, gegen Gottes Autorität. Und wir erinnern uns ja, die Autorität der Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Ja? Und gegen diese Autorität werden die Menschen immer mehr aufgestachelt. Durch einen Geisteseinfluss aus der Finsternis. Und wir lesen dann im 2. Thessalonicher Brief auch genau von diesem Geist, von diesem Geisteseinfluss etwas sehr beherzigenswertes. Im 2. Thessalonicher 2, ab Vers 3, da geht es um die Zeit des Antichristen. Aber wir sehen selber in diesen Abschnitten, dieser Geist und diese Einflüsse, die dann auf dem Höhepunkt sein werden, die sind schon jetzt in der vorantichristlichen Zeit verstärkt wirksam. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen. Das heißt, die bewusste Lossagung der Namenschristenheit von Gott und von Christus. Und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Also der Antichristus ist nichts anderes als die Konzentration und Verkörperung der ganzen Sünde und Auflehnung und Verderbtheit des Menschen. Das wird sozusagen in diesem einen Menschen zum Ende noch einmal kulminieren. Und wenn wir uns das so ein bisschen vorstellen müssen, dann dürfen wir uns Hitler, Stalin und Mao Zedong als Vorschattungen vor Augen führen und das Ganze noch mal ein bisschen multipliziert. Ja, dann können wir uns vorstellen, wie das wird. Ja, das ist der Mensch der Sünde. Der sich widersetzt, also das ist auch wieder die Rebellion, die Auflehnung gegen Gott, ist ein Wesenskennzeichen des Antichristen und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt. Ja, genau das war auch die Geistesströmung des Antiautoritarismus und Marxismus, die eben da so stark gewirkt hat und heute immer noch in veränderter Form weiterwirkt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt, als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Da werden wir nachher noch drauf kommen, der Humanismus, der Mensch ist selber Gott. Er braucht keinen anderen Gott mehr. Er fühlt sich selbst als Gott und denkt, er sei Gott. Ja? Die oberste Autorität im Universum. Und das ist eigentlich die Falschreligion der Endzeit in gewisser Weise, der Humanismus. Und das ist vorhergesagt, dass das kommen muss, immer mehr kommen muss, in der Welt. Und dann heißt es, Vers 7, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist jetzt schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Also der Gesetzlose, der Antichristus, ist sozusagen die Verkörperung aller Gesetzlosigkeit. Und nochmal, Gesetzlosigkeit heißt, ich weigere mich, Gebote und Ordnungen anzuerkennen. Ja? Ich bin ich, ich bin selbst mein Maßstab, ich bin selbst mein Gesetz. Ja? Deswegen der autonome Mensch, das ist ja so ein Begriff, den wir heute oft hören, das heißt eigentlich der Mensch, der sich selbst das Gesetz ist. Ja? Ich mache selber meine Gesetze, ich entscheide selber, was gut und böse ist. Niemand redet mir da rein. Das ist die Haltung der Gesetzlosigkeit. Und genau diese Geisteshaltung ist in der Welt beispiellos durchgebrochen eigentlich in diesen 70er, 80er Jahren und hat sich seitdem ausgebreitet bis in die Schulen hinein. Ja, wenn man sich fragt, warum sind die Lehrer händeringend und wissen nicht mehr, wie sie ihre Schüler unterrichten sollen, weil die völlig außer Kontrolle sind, dann ist eine Antwort drauf, dass die Gesetzlosigkeit systematisch 20, 30 Jahre lang gesät wurde und die Lehrer selber säen sie und machen Autoritäten lächerlich. Aber wenn es drauf ankommt, klagen sie darüber, dass ihre Schüler ihnen nicht gehorchen. Ja? Das ist also auch schizophren. Denn dieser Geist, den haben sie selber mit ausgesät. Zum Beispiel darin, dass man dann in Karikaturen die Eltern lächerlich macht in Schulbüchern und solche Sachen. Ne? Ja, also die Gesetzlosigkeit bedeutet, der Mensch lehnt sich auf gegen Gottes Autorität. Er will keine Autorität mehr anerkennen, außer sich selbst. Nun lesen wir aber in Matthäus 24 etwas sehr Ernstes, was uns auch nachdenklich machen muss von unserem Herrn. Da geht es auch um die Endzeit, um die vorantichristliche Zeit. Und da lesen wir Vers 11 und 12. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Nun, man kann sich streiten, was hier gemeint ist. Ich bin aber überzeugt, dass hier von der Gemeinde die Rede ist, wenn Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Denn das Wort für Liebe ist hier Agape und die Agape-Liebe kennt die Welt gar nicht. Ja? Das ist eigentlich nur den Gläubigen vorbehalten. Also weil unter den Gläubigen diese Mentalität immer mehr zunimmt, ich mache mir meine eigenen Regeln, Gottes Gebote sind nicht so wichtig, ich kann die so auslegen, wie es mir passt. Deswegen erkaltet auch die Liebe zu dem Herrn Jesus. Können wir mal drüber nachdenken, ob das uns nicht was zu sagen hat. Wir erinnern uns ja, dass der Herr Jesus gesagt hat in Johannes 14, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und der Herr hat uns manche Dinge angewiesen und hat gewollt, dass wir sie aus Liebe zu ihm halten. Heute werden viele Gläubige, die das tun und die das noch möchten, als gesetzlich verschrien und angeklagt und angegriffen, aber das ist eigentlich nicht richtig. Ja? Die biblische Haltung ist nicht, dass wir die Gebote missachten und eigenmächtig auslegen, sondern dass wir sie genau befolgen aus Liebe zum Herrn, aus Dankbarkeit für seine Erlösung, weil wir ihn wirklich als Herrn noch anerkennen. Und Herr heißt ja, Jesus Christus hat volle Autorität über mich. Sein Wille geschehe in meinem Leben. Ich bin bereit, jeden Weg zu gehen, wenn der Herr in mir weiß. Das ist Autorität. Das bedeutet Unterwerfung unter Christus. Und das Gegenteil von Gesetzlosigkeit ist Unterwerfung unter Christus. Nicht Gesetzlichkeit, ja, sondern dass ich mich der Autorität des Herrn Jesus und der Autorität seines Wortes bewusst, vollständig unterwerfe. Und das ist eigentlich die Geisteshaltung, die der Herr Jesus bei uns sucht. Das ist sozusagen die göttliche Therapie für die Krankheit der Gesetzlosigkeit. Aber wenn wir das jetzt mal so nehmen, die Gesetzlosigkeit breitet sich in der Gemeinde aus, zumindest in der Christenheit. Ich denke, wenn wir nachdenklich unsere Zeit betrachten, auch uns selber als Gläubige, dann müssen wir doch sagen, dass in vielem auch dieses Wort aus dem Buch der Richter auf uns zutrifft, ein jeder tat, was in seinen Augen recht war. Uns mal überprüfen, ob das nicht auch ein bisschen unsere Mentalität ist in vielen Dingen. Und das ist eigentlich nichts anderes als Gesetzlosigkeit. Ja? Das ist ein Zustand des Niedergangs im Volk Gottes, wo die Autorität Gottes und seines Wortes nicht mehr im vollen Umfang anerkannt wird, sondern der Mensch beginnt, sich Freiräume zu schaffen für seine eigene Lebensgestaltung, unabhängig von Gott. Ganz konkret sieht es zum Beispiel so aus, dass in vielen sogenannten christlichen Gemeinden heute schon unverheiratet zusammenlebende Pärchen geduldet werden. Da redet man nicht mehr drüber. Ja? Das bleibt einfach mal ganz außen vor und das toleriert man und merkt gar nicht, dass das eigentlich die Bibel als Unzucht und Hurerei ganz klar verurteilt und sagt, du lebst in Sünde. Ja?
Du spielst mit deinem Heil letztlich, wenn du solche Dinge tust. Diejenigen, die in dauerhafter Unzucht leben, die können nicht gerettet werden, die können nicht, werden den Himmel nicht sehen. Ja? Ganz klarer Fall. Also das sind zum Beispiel so Dinge, da werden die Maßstäbe Gottes plötzlich immer weiter auseinandergezogen und immer mehr verwässert. Ja, das gilt ja alles nicht so. Das war damals, das ist kulturell bedingt. Das sind so die Dinge, die wir dann hören, wenn man sagt, ja, aber Gottes Wort sagt doch ganz klar. Ja, Moment mal, ja, das muss man ja sich, muss man einfach so ausdeuten, wie man es gerne hätte. So tun das moderne Christen heute und das ist Gesetzlosigkeit. Ja, genauso zum Beispiel werden nachher noch drauf kommen, dass in immer mehr evangelikalen Kreisen Frauen ganz selbstverständlich als Leiter, als Pastoren, Lehrer und Prediger eingesetzt werden. Das ist auch Gesetzlosigkeit. Da wird ganz bewusst das Wort Gottes in der Gemeinde gebrochen. Und diese Dinge, die nehmen zu in der Endzeit. Das sind Dinge, die uns immer wieder mehr begegnen und letztlich, wenn wir uns nicht bewusst dagegen stellen, wenn wir nicht bewusst sagen, ich will festhalten an dem Wort Gottes, ich will die Gebote Gottes ernst nehmen und heiligen und halten, aus Liebe zum Herrn, aus Dankbarkeit, nicht um mir damit meine Errettung zu verdienen, das wäre Gesetzlichkeit, ja? Sondern aus Dankbarkeit gegenüber meinem Erlöser. Wenn wir da nicht bewusst gegensteuern, dann werden wir von diesem Geist der Gesetzlosigkeit immer mehr angefressen. Ein ganz konkretes Feld, das natürlich sehr heikel ist, ist zum Beispiel der Straßenverkehr. Ja? Wie weit nehmen wir die Regeln noch ernst? Oder wie weit sagen wir, ach, wir können uns da schon Freiräume schaffen, so wie wir es meinen? Dann geht es weiter, Umgang mit den Steuern, ja? Umgang mit den Gesetzen des Staates. Jeder macht es doch anders, ja? Jeder schummelt. Diese Einstellung, die droht auch uns ein Stück zu beeinflussen, wenn wir dem nicht ganz bewusst widerstehen. Und deswegen, ich denke, für uns ist da wichtig, was in Titus 2, Vers 11 und 12 steht, als eine Haltung, die Gott möchte angesichts der Gesetzlosigkeit dieser Welt. Da heißt es ja, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das heißt, Gott will, dass wir anders leben, gegen den Strom, dass wir, auch wenn alle möglichen Leute Autoritäten verachten, dass wir immer noch die Autoritäten ehren, angefangen von den weltlichen Autoritäten über unsere Lehrer, Vorgesetzten, bis hin zu den Ältesten in der Gemeinde, den eigenen Eltern, das ist auch so ein Punkt, dass diese Dinge noch respektiert werden und dass wir das ganz bewusst verstärkt tun, ja? Dass wir gegen den Strom schwimmen. Ich sage das immer wieder mal, dass in der Endzeit im Grunde diese Verführungsströmung, dieser Strom der Gesetzlosigkeit ist ein Strom, der bergabwärts fließt mit beachtlicher Kraft. Und wenn wir dem Herrn bewusst nachfolgen wollen, dann müssen wir Kraft haben, um gegen den Strom zu schwimmen. Ja? Wir können nicht nur einfach uns so lau in der Strömung halten, weil dann werden wir nämlich abgetrieben. Also das finde ich immer wieder faszinierend, wenn man sich die Lachse ansieht, die flussaufwärts schwimmen, um zu ihren Laichgebieten zu kommen und zum Teil meterhohe Wasserfälle in die Gegenrichtung überspringen, um zum Ziel zu kommen. Ja, das ist ein Bild mit ganzer Kraft, dem Herrn nachfolgen, auch wenn die Strömung des Weltgeistes in die ganz andere Richtung geht. Ja, ja, die zweite große religiöse Strömung, antichristliche Strömung in der Welt ist der Humanismus und seine Sonderform der Feminismus. Ich habe das schon kurz gesagt, Humanismus bedeutet eigentlich die Verehrung des Menschen. Der Mensch ist nach dieser Falschreligion der Mittelpunkt des Universums und nicht Gott. Ja? Und das ist eine absolut tödliche, böse und vom Satan erdachte Religion. Ja? Wir können mit ihr keine Kompromisse machen. Aber viele Christen machen mit ihr Kompromisse, muss man heute ganz klar sehen. Der Humanismus lehrt, dass der Mensch das höchste Wesen des Universums ist und dass der Mensch seine eigenen Gesetze machen kann und dass der Mensch auch durch Evolution immer höher kommt, auf immer höhere Stufen der Spiritualität und der Gesellschaft, der Gerechtigkeit. Ja? Er schafft es selber. er kann sich höher entwickeln. Er ist selber Gott. Wir haben das vorher gelesen von dem Antichristen, der sich selber als Gott erklärt hat. Und genau das ist eigentlich ja, die Religion der Schlange. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist 1. Mose 3. Das hat schon da angefangen. Der Humanismus lehrt, der Mensch ist von Natur aus gut. Der Mensch hat einen guten Kern und alle Probleme des Menschen kommen daher, dass er eingeengt und beschränkt wird durch Gesetze, durch Autoritäten. Wenn man den Menschen ganz frei und unbeschränkt sich entfalten lassen würde, dann gäbe es das Paradies auf Erden. Das ist die Überzeugung der Humanisten. Ja? Gut, ich meine, es ist ganz interessant. Ja, wir können ja studieren. Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert des Humanismus. Das war das Jahrhundert, wo weltgeschichtlich gesehen der säkulare Humanismus den größten Einfluss in der ganzen Weltgeschichte hatte. Die ganzen marxistischen Länder waren so geprägt, aber der Westen war ja auch schon so geprägt. Und im 20. Jahrhundert sind die schlimmsten Gräuel passiert in der ganzen Weltgeschichte. Die schlimmsten Folterungen, die schlimmsten Kriegsgräuel, die meisten Kriegstoten. Das hat der Mensch mit seiner humanistischen Religion zustande gebracht. Ja? Also wenn wir nur ein bisschen in uns selber und in die Welt schauen, müssen wir sagen, das stimmt nicht. Der Mensch ist von Natur aus eben nicht gut. Er ist böse, er ist egoistisch. Er sucht nach seinem eigenen Vorteil auf Kosten des anderen. Die alten Römer haben gesagt, der Mensch ist des Menschen Wolf. Und das stimmt, das ist realistisch. Ja? Und deswegen müssen wir dieser Religion ganz deutlich widerstehen. Und wisst ihr, die kommt in die Gemeinden rein, und zwar hauptsächlich über die Psychologie und über die Psychotherapie. Das ist so ein Problem, dass immer mehr auch Christen Probleme haben, psychische Probleme haben, mit denen sie nicht mehr klarkommen, wo sie auch nicht mehr den biblischen Weg suchen, sondern sich praktisch dann auch ihre Hilfe suchen bei weltlichen Psychologen und Psychiatern oder bei Christlichen, die im Grunde weltliche Methoden anwenden. Und das Schreckliche ist, diese Leute glauben eben auch, dass der Mensch von Natur aus gut ist und dass, wenn man nur die Außeneinflüsse irgendwo abwehrt von den Eltern, von den Autoritäten und den Menschen befreit, dass er dann glücklich und zufrieden wird und lebenstüchtig. Und leider stimmt es einfach nicht. Und wenn Christen zum Beispiel solche Dinge machen, dann zerstören sie ein Stück weit ihr Glaubensleben. Dann kommt da ein fremder Einfluss hinein. Ich habe zum Beispiel mir mal sagen lassen, da hat jemand das verfolgt, da hat so ein humanistischer christlicher Psychologe hat so einen Eheberatungskurs angeboten. Und das hat jemand beobachtet, von 7 Ehepaaren, die da reingekommen sind, haben sich 7 hinterher scheiden lassen. Ja? Und zwar einfach deshalb, weil die Psychologen sagen den Leuten, du kannst nicht immer nur dich unterordnen, du musst endlich mal du selber sein, du musst endlich mal hinstehen und deine Interessen verfolgen und dein Ich zählt auch etwas und du musst dich durchsetzen. Und dann schick mal 2 solche humanistisch geschulten Egoisten aufeinander und dann versuch nochmal eine Ehe zu erhalten. Ja? Das geht gar nicht. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Die Bibel sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, der gebe sein Ich in den Tod. Da kann ich keine Psychotherapie machen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe selber als Ungläubiger 2 Jahre lang eine Psychotherapie gemacht, nur in Klammern gesagt. Ja? Das ist Gift für den Glauben. Das ist ein ganz anderer falscher Weg, der letztlich vom Herrn Jesus wegführt. Und heute sagt man den Christen, du musst dich selbst verwirklichen. Man sagt ihnen, damit du andere lieben willst, musst du erst mal dich selber lieben. Stell dich vor den Spiegel und sag jeden Tag zu dir, wie toll du bist. Ne? Ja, das ist nicht kein Witz, das sind Ratschläge aus christlichen psychologischen Büchern. Ja? Und damit wird im Grunde etwas gemacht, da wird nämlich das Ego des Menschen gestärkt und aufgebaut, statt es in den Tod zu geben und zu verleugnen. Und die Folge ist, dass immer mehr die Selbstentfaltung des Menschen auch in den Gemeinden zum Zuge kommt. Ja? In den modernen Gemeinden à la Willow-Krieg, da ist der Mensch der Mittelpunkt und der Mensch ist das Maß aller Dinge, und zwar der Ungläubige, der seine Bedürfnisse befriedigt haben soll in der Gemeinde. Und damit wird Christus aus dem Zentrum geholt. Du kannst nicht beides haben, niemand kann 2 Herren dienen. Entweder ist der Mensch der Mittelpunkt oder Christus. Und da müssen wir als Gemeinde wählen, aber auch als Einzelne. Wir können nicht den Weg der Selbstverwirklichung gehen, denn das ist ein humanistischer Weg, und zugleich sagen, ich folge Christus nach. Wir haben das vorher gehört. Christus Nachfolge bedeutet Tod für das Eigenleben, damit das Auferstehungsleben Christi in uns sich entfalten kann. Wenn wir unser Eigenleben entfalten, dann wird die Kraft der Auferstehung Jesu Christi immer mehr beschränkt und gedämpft, der Heilige Geist in uns, und es kommen immer mehr Fleischesfrüchte raus. Und Fleischesfrüchte heißt Zerrüttung in der Familie, in der Ehe, Zerrüttung in der Gemeinde, Streit, Egoismus, Parteiungen. Ja, geht gar nicht anders. Wenn das Fleisch gestärkt wird, dann wird der Geist gedämpft und betrübt und es geht alles abwärts, geistlich gesprochen. Und deswegen müssen wir auch gerade dieser humanistischen Verführungsströmung ganz bewusst entgegentreten. Interessant, aus dem Psalm 9, Vers 20 und 21, da gibt es also schon im Alten Testament so ein ganz interessantes Wort, das auch diese Falschreligion im Grunde ein Stück anspricht, des Humanismus. Psalm 9, ab Vers 20. Steh auf, o Herr, damit der Mensch nicht die Oberhand gewinnt, dass die Heidenvölker gerichtet werden vor deinem Angesicht. O Herr, lege doch Furcht auf sie, damit die Heidenvölker erkennen, dass sie sterbliche Menschen sind. Also nicht Götter, sondern sündige, hinfällige, elende, erlösungsbedürftige Menschen. Das ist die Botschaft der Bibel. Ja? Die Antwort auf die Not des Menschen ist Erlösung durch Jesus Christus. Nicht Selbstbefreiung, Selbstentfaltung, Emanzipation, Autonomie, sondern dass der Herr Jesus der Herr in unserem Leben sein kann, dass seine Gnade, sein Auferstehungsleben in uns Raum gewinnt und unser Eigenleben immer mehr in den Tod kommt. Das ist die biblische Therapie. Und die ist der weltlichen Psychotherapie völlig entgegengesetzt. Es gibt keine Übereinstimmung und keine Versöhnung zwischen den beiden. Kolosser 2, Vers 8, ein ganz wichtiger Vers auch für unsere heutige Zeit, wo der Apostel Paulus und der Geist Gottes durch den Apostel Paulus uns warnt. Da heißt es, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Also weltliche Philosophie, weltliche Psychologie, weltliche Wissenschaft ist ein feindlicher Geisteseinfluss, der den Glauben zerstören will. Und der den Glauben auch zerstört, wenn wir ihm falschen Raum geben. Ja? Wir müssen diese Dinge durchschauen. Das ist den Menschen gemäß, nicht Christus gemäß. Und das, was wir leben sollten, auch was wir aufnehmen sollten, das sollte Christus gemäß sein. Das gilt auch für unsere Lektüre. Wie gesagt, ganz viele moderne evangelikale Bücher aus heutigen Verlagen enthalten geistliches Gift für die Gläubigen. Sie enthalten eine Mischung aus Christentum und weltlichem Humanismus, weltlicher Psychologie und Philosophie, ein Mischmasch, der niemals gesund ist. Und da werden Dinge gesagt, die dem Ego streicheln, die das Ego streicheln. Gott findet dich ganz wunderbar und herrlich und er ist ganz hingerissen von dir. Solche Sachen werden da gesagt, aber die andere Seite wird nicht gesagt. Ja? Und dadurch entsteht etwas ganz Falsches, eine letztlich verfälschte Lehre von Gott, auch von der Heiligung, von der Nachfolge, die die Menschen auf einen abschüssigen Weg führt. Auf einen Weg, der sehr breit ist und gut geteert, aber er führt in die falsche Richtung. Und deswegen müssen wir da ganz nüchtern und wachsam sein und uns auch diesen Geisteseinflüssen gegenüber ganz bewusst entgegenstellen. Ich finde es ganz interessant, in 2. Timotheus 3 ist eigentlich dieser Geisteseinfluss von den Ergebnissen her gezeigt, prophetisch. Eine humanistisch verdorbene Christenheit, eine Christenheit, die nicht mehr nach dem Wort Gottes handelt, die entartet ist. 2. Timotheus 3, ab Vers 1, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben. Das ist also die erste Eigenschaft, die hier genannt wird, als falsch, sich selbst lieben. Geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Ich kann nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber wir sehen hier genau die Folgen der humanistischen Haltung. Der Mensch steht im Mittelpunkt, also werden die Eltern nicht geehrt und man ist ihnen ungehorsam. Man ist undankbar, weil eigentlich ist doch klar, dass einem alle gebratenen Vögel in den Mund fliegen müssen. Und wenn es nicht so ist, ist man böse gegen Gott und die Mitmenschen. Ja? Es ist also immer dieser Egoismus, der da im Grund in diesen Eigenschaften dieser Endzeit-Christenheit aufscheint. Und es wird ganz klar gesagt, von dieser Form von Christentum müssen wir uns ganz bewusst abtrennen. Das dürfen wir nicht zulassen, dass dieser Einfluss bei uns reinkommt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, diese Dinge sind auch bei uns in unserem Herzen, in unseren Gedanken ein Einfluss. Mal ganz still mal über diese Verse beten, ja? Wer kann sagen, ich war alle Zeit meinen Eltern gehorsam? Ich kann es ganz gewiss nicht sagen. Ja? Wer kann sagen, ich bin dankbar, ich lebe heilig? Ist nicht zum Beispiel Lieblosigkeit, Unversöhnlichkeit auch in der Familie ein Problem unter uns gläubigen Christen? Ich glaube schon. Ich fürchte es fast. Ja? Also nicht, dass man das jetzt abschiebt, das sind zwar die Ungläubigen gemeint, ganz klar, aber der Geisteseinfluss, der ist auch bei uns da. Und den sollten wir ganz bewusst widerstreben. Nun, einen dritten Punkt möchte ich noch nennen. Ich muss ein bisschen mich beeilen. Das ist die Auflösung der Wahrheit und der Mystizismus. Die Bibel sagt ganz klar, dass es eine absolute Wahrheit gibt. Und diese absolute Wahrheit hat ihre Quelle in Gott. Wir wissen, dass der Mensch nur relative Wahrheiten hervorbringen will. Ja? Also das ist ja der falsche Glaube der Humanisten ein Stück weit, dass sie dachten, ja, der Mensch mit seiner Wissenschaft kann alles erforschen und alles machen und alles drehen, so wie er will. Nun, da sind sie inzwischen bankrott gegangen damit. Das haben die meisten eingesehen, dass es nicht so ist. Und inzwischen ist mehr diese skeptische Welle da, dass man sagt, ja, alle Wahrheit ist relativ. Der eine sieht so, der andere sieht so. Der eine sagt, der Pullover ist grün, der andere sagt, er ist blau und ein dritter sagt, er ist rot. Jeder hat recht. Ja? Wer weiß schon, was es wirklich ist. Ja? Diese Form des Relativismus kommt immer mehr als Denkweise bei der Welt auf. Und ein Stück weit haben die Leute natürlich recht. Der Mensch hat tatsächlich nur relative Wahrheiten zu bieten. Das sieht man unter anderem daran, dass in den ganzen modernen Forschungsgebieten, wo die Wissenschaft so prahlt mit ihren Wissen und Erkenntnissen, die Lehrbücher alle 10 bis 15 Jahre neu geschrieben werden müssen. Weil das, was die letzte Generation von Professoren stolz geschwellt als die letzten Erkenntnisse verkündet hat, sich mal wieder als überholt und teilweise zumindest falsch erwiesen hat. Ja? Also das ist klar, menschliche Wissen, menschliche Wahrheit ist immer relativ, ist immer nur teilweise. Aber die Menschen heute leugnen, dass es überhaupt eine absolute Wahrheit geben kann. Und das erinnert uns an den Ausspruch dieses weltlichen Zynikers und Machtmenschen Pilatus, ja, als er vor der personifizierten göttlichen Wahrheit stand, da hat er nur gesagt, oh, was ist Wahrheit? Ja, der hat schon so viele Lügen erlebt als Politiker, ja, so viel Betrug, so viel Täuschung, Heuchelei, dass er gesagt hat, komm, vergiss es. Ja? Wahrheit gibt es doch überhaupt gar nicht. Aber das ist nicht die Wahrheit. Ja? Und das, was heute die Gemeinden gefährdet, ist, dass dieser Mystizismus und Relativismus, wenn ich das mal so sage, diese Auflösung der absoluten Wahrheit, dass das auch in den Gemeinden ankommt. Zum Beispiel in der Emerging Church-Richtung, aber auch in anderen Richtungen, die sagen, ja, auch die Bibel enthält eben nur menschliche Dinge und die kann man so und so deuten und jeder sieht es anders und eine verbindliche Wahrheit gibt es da auch nicht. Und damit sind wir natürlich auf einem ganz gefährlichen Weg. Ja? Weil letztlich der biblische Glaube, auch die Errettung, die jemand hat, davon abhängt, dass ich wirklich glaube daran, dass Gott sich im Wort Gottes verbindlich und autoritativ und zuverlässig geoffenbart hat. Dass das Wort Gottes etwas anderes ist als die ganzen verschiedenen Meinungen und relativen Wahrheiten dieser Welt, dass wir hier nämlich eine ewige, göttliche, unveränderliche und völlig zuverlässige Wahrheit haben, die uns geoffenbart wurde, die kein Mensch selber erdacht hat, sondern die uns von Gott geoffenbart wurde. Und darauf beruht der wahre Glaube. Ja? Das andere, das ist ein falsches Christentum, letztlich das liberaltheologische Christentum ist ja genau auf diesem Zweifel aufgebaut, dass man sagt, naja, die Bibel ist eben auch so ein Buch wie alles andere, aber wir sind eben christlich aus Tradition und wir formulieren unsere Glaubensüberzeugung aus unserem eigenen Verstand. Jeder kann sich da selber sein Bild entwerfen, seinen Glauben. Es gibt keine Norm. Und genau der Geist zieht ein bei den Evangelikalen und er klopft auch an unsere Türen. Die Frage ist, wie stehen wir dazu? Ja? Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir auch hier sehen, wir kennen den Herrn Jesus und er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir kennen eine absolute Wahrheit, die uns rettet und an der wir festhalten wollen und an der wir auch festhalten sollten. Denn das ist unser Leben, da hängt unser ganzes Leben daran. In dem Moment, wo wir die Wahrheit der Bibel verleugnen, ist auch unser Glaube nichtig und die Errettung auch. Ja, ich bin fest überzeugt, jemand, der Liberaltheologe ist, der diese Wahrheiten verleugnet, der hat auch keine Rettung. Worauf soll sie denn gründen? Ja? Also das ist, da geht es um das Alles oder Nichts, da geht es um das ganz Elementare, dass wir die Wahrheit Gottes verteidigen und festhalten gegenüber dieser Welle von Skeptizismus und Mystizismus. Mystizismus heißt, wahr ist, was mir meine Gefühle sagen. Wahr ist, was ich gestern Nacht geträumt habe. Ihr Lieben, ne? Könnt ihr mal drüber nachdenken. Aber es gibt Leute, die sagen praktisch, ja, meine Träume sind wahr. Ja? Oder meine Gefühle sind wahr. Oder wenn ich durch die Landschaft spaziere, so dieses schöne, erhebende Gefühl da auf einer Frühlingswiese, das ist mir die religiöse Wahrheit. Ja? Aber die Bibel nicht. Ja, diese Dinge kommen auf uns zu. Ja? Der Mystiker sagt, ich kann nur praktisch durch die Intuition, durch meine Gefühle, Gott spüren, Gott fühlen und mich mit ihm eins machen. Eine Bibel, ein Gesetz, eine Offenbarung, ein Wort Gottes, das zählt nicht, das gibt es für mich nicht. Und da müssen wir umgekehrt sagen, unser Glaube ruht nicht auf unseren Gefühlen, es ruht nicht auf unseren subjektiven Wahrnehmungen, sondern auf dem geoffenbarten Wort Gottes. Das ist der Felsengrund. Wir erinnern uns an den Herrn Jesus, der da von dem Haus gesprochen hat, das auf Sand gebaut ist, und von dem Haus, das auf Felsen gebaut ist. Und wir müssen aufpassen, dass der Feind uns nicht ein Sandfundament unterschieben kann für unser Felsenfundament. Und deswegen, auch diese Strömung sollten wir ganz bewusst zurückweisen und auch wirklich geistlich darum ringen, dass wir diesen einfältigen Glauben an die Wahrheit Gottes festhalten. Ich erinnere vielleicht mal an Psalm 19, für manche andere Stellen. Ab Vers 8 lesen wir da, das Gesetz des Herrn oder auch die Weisung des Herrn, also das Wort Gottes, ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein. Sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind allesamt gerecht. Diese Dinge wollen wir festhalten. Und wir wollen ganz bewusst auch dieser Welle des Skeptizismus und dieser Auflösung der Wahrheit entgegenhalten, dass wir eine ewige, vollkommene Wahrheit kennen. Und das ist die Bibel. Das Wort, in dem sich der lebendige Gott geoffenbart hat. Und Jesus Christus ist die personifizierte Wahrheit für alle Menschen. Und das ist wichtig in einer Zeit, wo die Menschen die Wahrheit nicht mehr lieben, sondern bewusst zurückweisen. Vielleicht dazu noch mal aus dem 2. Thessalonicher 2 eine Stelle. Da heißt es ja über diese endzeitlichen Verführungen, die immer mehr über uns kommen. Und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Also Gott lässt seine Wahrheit verkündigen, aber die, die diese Wahrheit zurückweisen, die weisen damit auch ihre Errettung zurück. Und in 2. Timotheus 4 lesen wir von der Endzeit, Vers 3 und 4, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Das ist diese Zeit, in der wir heute leben. Und wir müssen da ganz bewusst die Wahrheit Gottes verteidigen. Ganz bewusst gegen den Strom schwimmen, gegen diesen endzeitlichen Geistesstrom. Ja, wir sollen der Wahrheit gehorchen, gehorsam sein gegen die Wahrheit. Und wir sollen bedenken, dass die Gemeinde in 1. Timotheus 3,15 genannt wird, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Ja, wenn die Gemeinde die Wahrheit Gottes preisgibt, wer soll sie dann noch aufrechterhalten? Sie sind diejenigen, wir sind diejenigen, die die Wahrheit Gottes in dieser Welt bezeugen und verkündigen sollen. Und deswegen wollen wir uns da nicht verunsichern und beeinflussen lassen durch diese falschen Geistesströme. Nun, ich möchte zum Schluss kommen. Ich denke, es ist deutlich geworden, dass wir Zeitgeistströmungen haben, Weltgeistströmungen, die uns auch beeinträchtigen, die uns beeinflussen. Und zwar warum? Weil wir alle unser Fleisch noch an uns haben. Dem Geist nach suchen wir die Dinge, die Gottes sind. Ja? Das ist genau diese Entscheidung, die der Herr Jesus dem Petrus vorlegt, wo er sagt, weiche hinter mich, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Also dort, wo wir menschlich denken, sind wir eigentlich unter dem Einfluss des Feindes. Wenn wir aber göttlich denken, dann können wir diesen Zeitgeisteinflüssen ganz bewusst widerstehen. Dann können wir Kraft haben, gegen diese Strömungen anzuschwimmen, um unserem Herrn bewusst nachzufolgen. Und darum geht es im Grunde, dass wir unser Denken erneuern lassen durch die Bibel, damit es nicht geprägt wird von dieser Welt. Da will ich vielleicht noch mal aus Römer 12 auch noch das Wort lesen. Römer 12, Vers 2. Da geht es genau um diese Auseinandersetzung. Da heißt es, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes oder eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also wir sollen uns nicht dieser Weltzeit anpassen. Wenn wir das tun, dann werden wir uns immer weiter von dem Herrn entfernen. Unser Glaubensleben wird Schaden erleiden. Je mehr wir dem Humanismus der Gesetzlosigkeit Raum geben, desto mehr nimmt unser Glaubensleben Schaden und erkrankt daran. Wenn wir aber ganz bewusst uns erneuern lassen, indem wir wirklich die Bibel und die Bibel alleine als Grundlage unseres Denkens nehmen, dann werden wir innerlich umgestaltet. Dann kriegen wir auch ein Unterscheidungsvermögen, dass wir merken, was ist hier eigentlich Humanismus und was ist wahrer christlicher Glaube. Das müssen wir ja unterscheiden können. Wir werden in der Schule, in der Ausbildung, in der Arbeit immer wieder mit diesem humanistischen, gesetzlosen Gedankengut konfrontiert und wir müssen von der Bibel geprägt sein, damit wir dieses Gedankengut wirklich widerlegen können und auch für uns selber einfach nicht akzeptieren. Und darum geht es eigentlich, dass wir immer mehr Christusähnlich werden in unserem Denken und Handeln. Das möchte der Herr. Die Bibel sagt in 1. Korinther 2, dass wir den Sinn des Christus haben, die Denkweise, die Gesinnung des Herrn Jesus, wenn wir wiedergeboren sind. Aber kann diese Denkweise bei uns auch sich entfalten? Regiert sie in deinem Leben und in meinem Leben? Oder regieren da ganz andere Denkweisen? Das ist eine Frage, die müssen wir uns mal in aller Ruhe stellen. Ja, in 1. Petrus 1, 14 lesen wir auch nochmals durch eine Mahnung. Da heißt es, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Also es geht darum, dass wir den Einflüssen dieser Welt und auch unseres alten Lebens des Fleisches absagen. Und dass wir ganz bewusst in der Gesinnung des Herrn Jesus leben und das heißt auch in der Heiligung leben. Dass wir uns trennen von Dingen in unserem Leben, in unserem Denken, die menschlich sind und nicht göttlich. Dass wir immer mehr lernen, nach den Gedanken Gottes zu leben und ein Zeugnis zu sein für unseren Herrn Jesus im Alltag. Zum Schluss vielleicht noch einmal dieses Wort aus Titus 2, also ein Abschlusswort, Vers 11 und 12 und 13. Da heißt es ja, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Ja, darum geht es eigentlich, dass wir den Blick auf unseren Herrn Jesus Christus richten, der uns herausgerettet hat aus der Welt, der uns geheiligt hat, der uns berufen hat, wirklich gegen den Strom zu leben, ein Zeugnis zu sein für Gottes unveränderliche Maßstäbe innerhalb einer Welt, die diese Maßstäbe zunehmend verwirft und verleugnet. Das ist eigentlich unsere Berufung. Wir sollen den Blick auf unseren Herrn gerichtet halten, der uns bald aus dieser finsteren Welt herausretten und in sein herrliches Reich hineinführen wird. Dann haben wir auch die Kraft, die Schmach, den Spott, den Druck zu ertragen, den es mit sich bringt, wenn man als gläubiger Christ heute gegen den Strom lebt und schwimmt. Möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir da wirklich diese Kraft haben, dass wir auf unseren Herrn Jesus blicken und dass wir als dieses besondere Eigentumsvolk besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben, mitten in dieser jetzigen Weltzeit.